Hallo und herzlich willkommen zurück zum Wellenlänge Surf Podcast. Diese Woche mal so einen Tag zu spät. Die Hitzewelle war einfach zu krass, um hier ernsthaft zu arbeiten. Von daher habe ich mir gegönnt, mit der Bearbeitung mal bis Montag zu warten. Wir starten in die nächste Runde Surfshop und sind diese Woche zu Gast in der Schweiz. Nämlich bei Roman vom Safari Surfshop in Zürich. Zwischenzeitlich dachte ich in den letzten Wochen immer mal, aber es ist so eine gute Idee, war so viel Surfshop-Besitzer zu interviewen, ob das nicht langweilig wird. Aber gerade das Gespräch mit Roman hat mich wieder bestätigt, dass dem nicht so ist, sondern dass die Geschichten doch alle sehr unterschiedlich und originell sind. Roman hat wirklich viel zu erzählen aus der Anfangszeit des Onlinehandels, beziehungsweise halt auch aus den Besonderheiten in der Schweiz als Surfshop und auch über die schweizerische Surfszene erfahren wir als deutsche Kartoffeln einiges. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. So, jawohl, willkommen zurück. Heute wieder, wie immer, Grüße nach Augsburg zu Fabi und heute mal nach Zürich in die Schweiz. Hallo.
Grüezi.
Grüezi, Roman. Ja, cool, dass das passt. Haben wir eine weitere Folge zum Thema Surfshop heute. Wir hatten letztens ja schon Fritt von Frittboards zu Gast, so als Materialshop in Deutschland und da wären einige weitere Folgen. Und wir freuen uns heute voll ein paar Infos von dir über das Thema Surfshop in der Schweiz zu bekommen und dabei vielleicht auch gleich ein bisschen was über die schweizerische Surfszene, was ich auch immer mega interessant finde, weil man einfach immer Schweizer trifft, wenn man irgendwo
ja, Spot ist. Das ist blöd.
Ihr seid fast so schlimm wie wir Deutschen.
Ja, aber voll.
Die Schweizer haben nur einfach noch mehr Kohle und können noch besser reisen wie die Deutschen.
Exotischer, falls möglich, ja, das war
was. Genau, ja. Ja, also ich finde das auch bei euch wieder wirklich spannend, sich das Thema Surfshop mal anzugucken, wenn man jetzt nach Zürich schaut. Weil halt wirklich, es gibt euch als Safari Surfshop, habt dann sogar noch die zweite Niederlassung beim Urban Surf, bei der Urban Surf Welle. Dann gibt es aber auch noch den Visitor Store als ambitionierten Surfshop. Grüße gehen da natürlich auch raus. Und Blue Tomato gibt es natürlich auch und höchstwahrscheinlich auch noch ein Decathlon. Also viel, viel Konkurrenz. Dann dazu gibt es Shaper in Zürich, ne? Forceline Shapes habe ich gesehen und LT Shapes und World Shapes. Also da frage ich mich wirklich auch, wie geht das denn alles in Zürich? Was ist in Zürich ja, los? Surfen da alle?
Zürich ist riesig, direkt am Meer.
am Zürichsee.
Am Zürichsee. Nee, also es klingt jetzt alles so fantastisch nach absoluter Dichte, aber ich glaube, wir sitzen alle so ein bisschen in Nischen und Segmenten. Deshalb, also wir kommen alle aneinander vorbei. Es gäbe noch den Cloud 9 in Winterthur. Das ist so mit dem Zug 15 Minuten weg von Zürich. Fairerweise, man muss sagen, die Schweiz ist halt wie schon sehr klein und die allermeisten leben dann doch in Zürich. Und ich glaube, so ein Konzept von Surf-Store wird wahrscheinlich in keiner anderen Stadt ansatzweise funktionieren wie in Zürich. Also nichts gegen Bern, mega coole Stadt, mega schön. Aber sind dann halt schon deutlich weniger Leute dort, für dass eine Nische wie Wellenreiten, wie so Hardcore funktionieren wird. Also wir haben angefangen mit nur Hardware, also null Kleider, keine nix. Mhm. Nur Bretter, Finnen, Leashpads, Bag, also einfach was du halt wirklich zum Surfen brauchst. Und das funktioniert in der Schweiz wahrscheinlich wirklich nur in einer größeren Stadt. Und also mit größer, also in Deutschland hätten wir wahrscheinlich als Zürich nicht mal eine Autobahnausfahrt. Also im Rahmen von der Schweiz ist wahrscheinlich Zürich relativ dankbar. Klar, teuer und alles Mögliche, aber so, das ist wahrscheinlich so. Also ich würde mich nicht getrauen, in Sursee oder in Lenzburg eine Filiale zu öffnen.
Wobei ja Bern zumindest die Surfszene von Thun um die Ecke hat.
Dort gibt es auch Sendu vom Tip to Tail. Cooler Laden, wie schöner Laden, halt wie so, aber der macht dann im Winter dann auch plötzlich Snowboard, hat ein bisschen Bekleidung, also es ist wie so mit nur Finnen und Leash ist es dann wieder dünn.
Okay.
Also deshalb, es gibt schon, Also Surf ist halt wie so ein mega weit gefasstes Gebiet. Relativ, also jetzt nichts, die Warenhäuser haben auch Quicksilver-T-Shirts und Roxy-T-Shirts, sind aber weit weg von einer Leash oder einem Boardbag. Also deshalb ist so, es gibt viele, die sich so am Surfen orientieren, aber wenige, die dann wirklich so in die Tiefe gehen, Future-Finnen-Schrauben verkaufen. Also da gibt es dann plötzlich nicht mehr so viele Läden in der Schweiz, auch nicht.
Ja, aber in
Ja,
Deutschland
spannend.
ja
Das ist
auch
eigentlich
nicht unbedingt, ne?
das
Sicherlich nicht
Gleiche, wie
unbedingt.
Fritz erzählt hat im Endeffekt. Also das ist, der hat
Ja.
ja tatsächlich auch mit Hardware angefangen, wie
Ja.
man ja in der Folge gehört hat. Und dann quasi das Identische quasi, was er sagt, dass es halt einfach so ein kleines Alleinstellungsmerkmal vielleicht ist, wenn man dann auch alles da hat an Ware.
Ja, voll. Und also das Ding ist halt, das macht es wie noch ein bisschen komplizierter, gerade als Schweizer Surfshop. Also wir haben heute im Laden Kunden, der eine fährt nach Island, der andere fährt in die Philippinen, der andere kommt zurück von Marokko. Also die alle fliegen wahrscheinlich morgen in den Urlaub. Und das ist wie so Wachstemperaturen zwischen 8 und 32 Grad, wäre mega schön. Und dann muss es Palmers und Sechs weg sein. Also wir haben
Man
wie so
braucht halt viele
viel
Marken
mehr.
und große Range, oder?
Ja, genau. Und die Leute haben wie so keine Option. Also wenn wir es nicht haben, brennen sie an in der Schweiz. Und das ist also wie so, deshalb müssen wir dann wie relativ tief gehen. Also die Surfshops aus Portugal, die Betreiber sind mega beeindruckt ab unserem Sortiment. Also wir haben viel mehr Wachs als sie haben wir haben viel mehr Wetsuits als, also einfach weil wir brauchen das Ding halt. Also der eine geht wirklich in 32 Grad Wasser und der andere fliegt morgen in 8-gradiges Wasser in die Lofoten. Und das ist halt
Ja.
wie so, du brauchst ein 5-4 mit Haube und Boardshorts. Und dass der Franzose hat halt wie so Wassertemperatur ist innerhalb 5 Grad so überschaubar. Sein Sortiment ist relativ ausgerichtet auf den Surfspot vor seiner Haustüre. Und bei uns ist halt wie so die Welt.
Das ist spannend, ne? Und vielleicht wahrscheinlich wirklich bei euch auch noch mehr als bei einem deutschen Surfshop, weil die ja, also die Schweizer reisen halt auch wirklich viel, fliegen, glaube ich, viel, also vielleicht wirklich noch mal mehr als bei uns in Deutschland. Und dann denke ich auch, ja, bestimmt bei euch auch so ein Faktor, dass ihr auch viele Marken habt und viel Klimbim drumherum, dass sich Leute auch einfach gern mit sowas eindecken, wenn sie dann wieder zu Hause sind, so um so ein bisschen irgendwas zu haben im Landlocked-Alltag, oder?
Ja, voll. Also ich glaube, also die Sechs-Wex-Duftbäume verkaufen wir für nichts, als damit es zu Hause nach Surfwasser riecht. Also,
Ja, das denke ich auch manchmal,
aber also finde ich voll legitim. ja, genau. Aber es ist halt wie so, also wir reisen sicher viel. Aber das muss man jetzt fairerweise auch sagen, weil wir landlocked sind, sind wir relativ kreativ, was alles andere anbelangt. Also die ganze Flusssurf-Geschichte. Das Pumpheulen, das Wakesurfen, das City Wave, also die Alaya Bay Wave, also wir sind da, also ich glaube, die fairerweise, wenn du in Lissabon wohnst, gehst du ans Meer,
Ja.
das reicht. Und hier sind wir halt dann wie relativ wie so breit aufgestellt, was Variationen vom Wellenreiten wie anbelangt. Also deshalb gibt es schon viel Surf in der Schweiz, also Bremgarten ist 15 Minuten von hier. Die nächste Citywave-Anlage ist 8 Minuten von hier. Also es ist dann plötzlich so, man kann schon surfen.
Das Schöne ist ja an der Schweiz, wenn man in 4 Stunden einmal quer durch die Schweiz durchfährt. So.
Und das
Dadurch ist
verlässlich
man
mit
ja
der
schnell überall.
Bahn. Ja, du bist in 4,5 Stunden von Zürich in Varazze oder Levanto in Italien. Also das geht dann plötzlich auch. Also das ist wie so, der Kalifornier fährt wahrscheinlich auch mal 4 Stunden ans Meer.
Ja, das ist tatsächlich die Strecke, die ich auch schon oft gefahren bin, weil die Mutter meiner Freundin wohnt in Zürich. Deswegen ist mir die Strecke ist mir bekannt. Deswegen ist mir auch euer kleiner Mini-Store an der Urban Surf-Welle auch bekannt, weil ich da auch schon war. Ja.
Wie ist es denn bei jetzt beim Urban Surf Shop? Ist es wahrscheinlich klar, da ist es hauptsächlich auf die lokale kleine Welle bezogen, aber gerade bei dem City Store, wie ist denn das so verteilt bei euch? Ihr habt auch Kitesurfen auf jeden Fall, habe ich gesehen, ne? Also
Ja, da.
Kitesurfboards, Wellenreitboards und dann den ganzen Flussbereich, ne?
Ja,
Darüber.
also Kitesurfen muss ich fairerweise sagen, da haben wir nur so Spare Parts, Ersatzteile, einfach das, was die Leute, die am nächsten Tag in Urlaub fliegen, wie noch brauchen, müssten kaufen. nicht weil sie wollen, sondern weil sie es nicht mehr finden, kaputt haben. Also wir haben wahrscheinlich ein Kiteboard in der falschen Größe, der falsche Kite. Aber es gab bis vor 4 Jahren, gab es in Zürich einen Kite-Fachhandel, der ist zugegangen und jetzt gibt es in der Stadt Zürich, gibt's, also wenn du eine Bindung kaputt machst bei einem Kiteboard, gibt es in Zürich keine Anlaufstelle. Du kannst keine Schraube kaufen, keine Bar, kein Harness, kein nix.
Wobei Kitesurfen doch eigentlich, also voll. Es gibt doch mega viele Kiter, oder? Durch die ganzen Seen und es ist ja
also viel Wind. Unendlich viele Kiter, aber also ich sag's mal so, weil das Kite-Equipment doch massiv teurer ist als das Surf-Equipment, ist halt wie so stationär, also in Zürich, also wenn du dann wie so 15.000 Euro Ladenmiete hast, dann ist plötzlich so, wie viele Kites musst du verkaufen, um das wieder reinzuholen. Und dann ist, bei Kite-Gear ist oftmals wie Preis, weil das Zeug ist nicht handgefertigt. Ein Surfboard von Semente ist wie, das macht Nick Uricchio in Erisera von Hand auf deinen Wunsch, er schickt es zu uns und du gehst es hier holen. Das ist wie so, nirgendwo sonst kriegst du das wie günstiger oder anders oder überhaupt kriegst du ein Custom-Board. Und das bei den Kite ist dann plötzlich so, jemand bietet mir 30% Rabatt an auf die komplette Ausrüstung. Dann funktioniert das Geschäftsmodell Kite-Laden nicht mehr. Mhm. Und deshalb, da helfen wir einfach den Kitern aus. Also ich glaube, ich bin der Einzige vom Team, der überhaupt mal Kiten war.
Okay.
Deshalb, wir haben keine Ahnung eigentlich. Wir haben wirklich nur Spare Parts, Ersatzteile, Pumpen, Schläuche, Schrauben, alles so Zeugs, was... aber wir schicken die Leute absolut in den Fachhandel, wenn sie sich für eine Kite-Ausrüstung beraten lassen wollen.
Ja, voll spannend. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass es dann so, weil man ist ja so naheliegend, dass eigentlich die Sportart in der Schweiz nur noch viel ausgeübt wird, ne, mit den vielen Seen, aber naja.
Ja, voll. Aber wir sind halt wirklich so Hardcore-Wellenreiter. Ja. Also wir haben uns intern, bevor wir das gestartet haben, sind wir mal Snowkiten gegangen, einfach damit wir mal so ein Gefühl kriegen, was das überhaupt ist. Aber ja, also das ist absolut nicht unser Steckenpferd. Mhm. Also lustige Leute. Wir haben viele Kitesurfer, die Neoprens, also wir haben natürliche Überschneidungen wie Lycra-Shorts, Neoprenanzüge, die Neoprenschuhe, Stiefel. Also wir haben schon Überschneidungen sowieso mit den Kitesurfern, aber einfach so Hardware-Equipment haben wir jetzt einfach so sehr ausgesucht, einfach wie die Teile, die denen kaputt gehen. Mhm.
Stelle ich mir auch ultra schwer vor in das Kite-Business, vor allem wenn man ultra viel Wellenreit-Equipment eh schon rumstehen hat und bei den Kitern ist es ja wirklich so, dass da irgendwie jedes Jahr eine neue Bordlinie rauskommt und eine neue Schirmlinie, dann ist das alte, was du rumliegen hast, ein Ladenhüter und wenn du dann nicht 100% in dem Kite-Game drin bist, dann hast du irgendwann einen Laden voller Ladenhüter.
Mhm. Absolut, ich glaube, das beim Kiten, so die Saisonalität ist wie brutal, also fairweise, wenn du 2.800 Euro für den nächsten Schirm zahlst, das ist wie so das Beste, das es jemals gab. Wenn nächstes Jahr etwas noch Besseres, das es noch nie gab, also dann ist dein bis vor kurzem bester Kite wie nicht mehr aktuell. Und dann wird es mega dünn, also du verkaufst eigentlich alles zum Einstandspreis. Ist für uns wie in das Konzept würde nicht funktionieren.
Also, lieber glaube, Wellenreiten.
Ja. Absolut.
Ist auch viel geiler. du Roman, dann erzähl doch vielleicht mal, wo kommst du, wo kommt dein Team so woher aus dem Wellenreiten? Wie ist es zum Shop gekommen und was ist so die Geschichte dahinter?
Ja, also unser Team, wir sind jetzt 6-7 Leute im Shop, 2 im Reisebüro, also wir sind so kunterbunt gemischt. Angefangen hat es wahrscheinlich vor 20 Jahren, viel früher, sorry. Der Laden hat vor 20 Jahren angefangen, die ganze Surfgeschichte früher. Ich habe als Sportlehrer, also ich bin von Beruf Sportlehrer, habe mir wie das Kreuzband gerissen damals. Und dann hatte ich ein halbes Jahr, also bezahlter Urlaub, wie so Zeit, wo ich nicht als Sportlehrer arbeiten musste und dann, aber das war vor 20 Jahren, dann habe ich mir so wie die Challenge gestellt, ich programmiere einen Webshop. Und das war aber wirklich so von Scratch, also quasi mit einem Editor einfach mal losgeschrieben. Und ich habe damals schon gesurft und Es war mir eigentlich wurscht, ob ich Tupperware oder Surfboards verkaufe. Ich wollte einfach gucken, kann ich technisch den Prozess so weit bringen, dass jemand, und das war damals, war das wie noch abenteuerlich, ja, dass das jemand mit einer Visa-Karte bezahlen kann. Aber Visa hat dich dann angerufen, also, und gefragt, was machst du hier? Du musstest dich bewerben, dass du eine Visa-Annahmestelle bist, und die haben wie deinen Webshop geprüft und wie, im Impressum hast du das vergessen. Also die haben wie so damals wie noch manuell kontrolliert, und das war so ein mega Milestone, dass ich jemandem im Internet etwas verkaufen konnte. Also das war wie so, ich habe mit einem Online-Job angefangen, bevor es das eigentlich so gab. Also kein Lieferant wollte uns beliefern, sie glaubten nicht so, online machen wir nicht. Es war wie so, O'Neill war dagegen, Quicksilver hat nicht also glaubte nicht an Online-Business. Es war wirklich so, es war noch lustig.
Ja.
Genau, da ging es mir hauptsächlich darum, kann ich den Online-Job wie coden? Ja, das hat dann wie geklappt. Und dann habe ich wie mit dem, was mir am nächsten war, habe ich so mit Surf-Sachen abgefüllt.
Aber mega geil. Also, alle starten mit einem physischen Shop und du gehst direkt mal in das Online-Business, wo es noch gar kein Online-Business gibt.
Ja, also ich war ja damals, ich war ja noch Lehrer, also ich hatte keine Zeit, um physisch irgendwo einen Laden zu machen. Deshalb wie online gestartet. Ja, was war wirklich, es war noch so Wilder Westen. Ah ja, wahrscheinlich ist jetzt mehr abenteuerlich im Internet, aber damals war es wirklich so, ich habe Quicksilver angefragt, ob sie uns, es ging uns hauptsächlich um Wetsuits, einfach das gab es in der Schweiz wie nicht zu kaufen, nur die T-Shirts und Rucksäcke. Und dann habe ich Quicksilver angefragt, ob wir als Händler Wetsuits bei ihnen einkaufen können, sagt sie, ja, nee, sie glauben nicht an Online, sie geben uns keine. Dann habe ich Rip Curl angefragt, und in der Zwischenzeit habe ich habe ich Bilder von Quicksilver in den Webshop geladen und so getan, als hätte Quicksilver uns schon wie das okay gegeben, dass wir Wetsuits von ihnen verkaufen. Habe ich Rip Curl angerufen. Schau mal, Quicksilver gibt uns Wetsuits. Es wäre jetzt wirklich so Zeit für euch, dass ihr das auch tut. Dann habe ich das okay von Rip Curl bekommen. Dann habe ich die Quicksilver wieder ausgelöscht. Habe ich Quicksilver angerufen. Schau mal, Rip Curl. Ja, keine, es war wie so. Also, du musstest wie die Idee pitchen von Online-Job. Das gab es wie nicht. Hat dann aber am Ende alles funktioniert.
Wie geil.
Die dummen Surfer musste man erstmal irgendwie ein bisschen austricksen.
Ja, also, wir glauben wirklich nicht an das ganze Online-Zeugs. Genau, das ist dann aber passiert, und ja, seither, keine Ahnung, ich habe das wie die ersten paar Jahre so parallel online und Sportlehrer, also neben dem Beruf gemacht. Und dann habe ich mir gemerkt, dass die Online-Geschichte braucht halt schon viel Zeit, also die Tage wurden dann immer kürzer, und ich konnte einfach wegen der Verbindlichkeiten, weil du bestellst immer so 6-9 Monate im Voraus die Ware für die kommende Saison, und ich konnte wieder den Online-Job nicht mehr stoppen, im Sinn von, wenn ich sage, ich habe keine Lust, ich gehe wieder Vollzeit in die Schule, dann kommt 9 Monate später, kommen 300 Wetsuits, die ich nicht brauchen kann. Und dann habe ich den Lehrberuf konnte ich einfach wir künden mit einem Brief, ohne dass es wie so nachhaltige Konsequenzen hätte für mich. Und dann habe ich wie dann gewechselt und mit dem dann auch den ersten Laden geöffnet.
Ja, verrückt, echt eine coole Story auf jeden Fall.
Ja, war lustig. Ja, und dann, also zum Beispiel, also dann das Personal, also wir haben wie Glück, dass wir müssen auch die Kaffeemaschine reinigen, staubsaugen, Ware nachfüllen, Pakete verschicken, aber es ist so, ein Surfshop hat wie so das Ambiente von, es ist mega cool. Ja. Und deshalb, die Leute freuen sich, um hier zu arbeiten. ja, aber also wir sind auch sehr familiär, und ich glaube, wir machen das relativ gut untereinander. Also das Team ist immer so, es passt immer. Also wir fragen immer, wenn jemand Neues kommt, fragen wir das ganze Team. Also wie das Bewerbungsgespräch ist nicht mit mir, sondern mit dem Team. Deshalb, es sind immer nur Leute, die passen, die matchen. Und Muli zum Beispiel, der ist jetzt 12 Jahre hier. Boah. Der kam damals in den Laden, der wollte mir eigentlich ein EC-Terminal verkaufen. Er war wie Vertreter für so die Kreditkartendinger. Und dann habe ich gefragt, ja, ich brauche kein Terminal, aber ob er nicht Lust hätte, wir gründen jetzt nächste Woche einen Laden. Er muss den Job hinschmeißen und den Laden schmeißen. Hat er tatsächlich gemacht. und seither ist er bei uns. Also wir sind alle von irgendwo, eine ist, ich weiß nicht mal, was die Leute gelernt oder studiert haben, also keiner kommt vom Verkauf. Also alle surfen, also das ist wie so die gemeinsame Leidenschaft, aber es ist wie von Kleinkinderzieherinnen zu, keine Ahnung. Also wirklich, wir sind so kunterbunt gemischt. Ohne Erfahrung im Verkauf. Das macht uns, glaube ich, sehr authentisch und sehr amateurhaft, aber dafür ehrlich.
Das ist genau unser Motto. Mit Fabi, ne?
Mega geil, ja. Es würde mich tatsächlich interessieren, wie ist dein surferischer Hintergrund dann? Also kommst du ursprünglich aus dem Fluss oder vom Ozean oder wie hat es bei dir begonnen? Das würde mich jetzt tatsächlich zu der Geschichte dazu noch interessieren.
Ich komme tatsächlich vom Meersurfen. Das war vor, keine 30 Jahren, war mein Bruder, also das wirklich vor 30 Jahren war so, einfach um es in den zeitlichen Rahmen zu stellen, das war vor YouTube, vor Internet, vor, also man kannte Surfen eigentlich in der Schweiz, in Zürich nicht. Also ich habe noch nie ein Video gesehen von einem Surfer bis zu dem Zeitpunkt. Also es war nicht so omnipräsent und ich fliege mal eben rasch nach Portugal. Das gab es einfach wie damals nicht. Wir sind als Kinderfamilie aufgewachsen, 100 Mal in Griechenland, Italien, so am Strand gewesen. Also ich dachte, ich kenne das Meer. Dann flog mein Bruder für ein Jahr, Auslandsjahr nach Kalifornien, kam zurück und sagte, das hast du noch nie gesehen, wir müssen unbedingt an den Atlantik fahren, im Herbst oder im Winter oder einfach, für mich war das Meer wie der Zürichsee oder einfach so, es ist halt einfach dort, aber wie so relativ statisch. Und dann sind wir nach Frankreich gefahren und wie so, keine Ahnung, es war wie Hossegor, 3 Meter Beach Break, es war komplett desaströs, aber es war wie so, okay, das interessiert mich, das ist so dynamisch, so spannend. Und über meinen Bruder habe ich dann wie so, also keine Ahnung, mein erstes Surfboard habe ich dann in Marokko gekauft, wahrscheinlich in Marrakesch, ein 6-8-Gun, leuchtgrün, unsurfbar für mich. Aber es war wie so, wir waren 3 Tage dort, um ein Surfboard zu kaufen. Einfach wie so, der Kollege von einem Kollegen hat gehört, dass jemand ein Surfboard, und wir mussten wie 3 Tage warten, um ein Board zu organisieren. Ja, das war dann wie so, absolut das falsche Board, aber es war ein Surfboard. Genau, das war wie so der Anfang.
Gibt es das genau, Board noch? Hängt das noch irgendwo als Schmuckstück?
Nee, leider. Jetzt würde ich es viel mehr schätzen als damals. Damals habe ich dann irgendwann wie erkannt, okay, das führt zu gar nichts. Leider habe ich das, glaube ich, verschenkt.
Den nächsten Anfänger verkauft.
Okay, absolut. Bestes Board ever. Schau mal, 2 Meter. Grandios. Ja, genau. Ja. Also eigentlich so, und dann, als wir das wie für uns entdeckt haben, war so wie klar, okay, wir müssen das wie unserem Umfeld zeigen, einfach weil, also niemand kannte wirklich Wellenreiten. Und dann haben wir in Frankreich, in Biscarros, haben wir jeweils Häuser gemietet und sind dann 2 Jahre nacheinander, ein halbes Jahr dort gewesen, haben, also ich würde jetzt mal, also Surfcamp wäre wie das falsche Wort, wir haben einfach wie so wie Kollegen, wie gesagt, auch kommt uns besuchen, es ist ihr macht was ihr nicht gewusst habt, was lässig ist. Und dann das ganze Umfeld angesteckt. Seither sind wir regelmäßig am Surfen.
Dann warst du vielleicht eine Keimzelle des schweizerischen Surfszene.
Ja, es gab sicher schon Surfer vor, also es gab sicher schon Surfer vor mir uns, aber also in meinem Umfeld wahrscheinlich schon, weil also keiner war jemals vorher surfen. Und wir waren dann schon 120 Leute dort pro Jahr.
Ja, ah, krass.
Ja, voll spannend, ja. Auf jeden Fall. Das ist cool. Wenn du heute den Shop anguckst, welchen Anteil macht online heute und welchen der stationäre Verkauf?
Boah, ist noch schwierig zu sagen. Also online nimmt sicher zu, stationär ist aber immer noch mehr. Das Ding ist halt mehr, dass Surfboards und Wetsuits kommen die Leute tatsächlich in den Laden. Also wir haben das Zeug ja auch online. Aber wirklich selten, also es wäre wie so hart spekuliert, dass ich bestelle mir ein Quicksilver M und gehe davon aus, dass das wieder der bestmöglichste Anzug ist. Also nicht wegen Quicksilver, sondern wegen dem Schnitt. Das heißt so, die umsatzmäßig, die teuren Sachen passieren wahrscheinlich schon im Laden. Einfach weil du willst das Zeug anfassen, anprobieren, mal am Ärmel ziehen. Also ich wäre auch nicht happy, wenn ich einfach der E-Bomb von Rip Curl Hammeranzug. Ich bestelle den EM, aber ich möchte den Hyperfreak Fire dann trotzdem noch kurz checken oder den Billabong Furnace, einfach passt mir der besser. Also und das hat wie so, ich glaube, das war auch so der Erfolg vom Geschäft, dass wir jetzt hier, also wir hatten einen Quicksilver Store in Zürich, den gibt sich mehr, wir hatten einen Rip Curl Store in Zürich, gibt sich mehr. Also so die Monobrand-Geschichte funktioniert halt nicht, wenn es nur den einen Laden gibt.
Ja.
Das mag wahrscheinlich in Ossegor mag das funktionieren, weil der Ripcurl ist neben dem Quicksilver, neben dem Billabong, neben dem O'Neill. Also das heißt, du gehst von Geschäft zu Geschäft, probierst deine 4Ms und nimmst den besten. In der Schweiz ist so, du gehst in einen Ripcurl-Store, probierst das M und dann ist so, ja, das war's. Also jetzt musst du wie, du hast keine Alternative. Und wir waren immer schon relativ gut darin, wir müssen auch keinen Brand verkaufen, wenn wir es nicht wollen. Also wir können wie Sister ersatzlos streichen, wenn wir die Kollektion nicht cool finden.
Oder wenn finde wir, ich einen super spannenden Punkt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich ertappe mich gerade, dass ich in dem gleichen Dilemma vor kurzem war, als ich neue Schuhe gebraucht habe. Und ich war in Surftown und in Surftown gibt es halt nur Rip Curl, weil das halt ein Rip Curl Store ist. Und die Schuhe waren so okay, gut, aber ich hatte keine andere Chance, weil ich mir beim Flusssurfen eine Scherbe rein und der war halt komplett undicht. Das musste ich die Rip Curl kaufen für teuer Geld, obwohl ich weiß, dass zum Beispiel die Dry Locks irgendwie bei mir besser sitzen würden. Das spannender
Punkt. Es ist mega schwierig, vielleicht sind die Rip Curl auch die besten, die du gekauft hast, aber du weißt es wie nicht. Du hast einfach wie nur, okay, ein Schuh, ich nehme den. Also was da. Ich glaube, das ist halt wie mega schwierig, wenn die Dichte groß, also 10 Monobrand, also wenn der Rip Curl Laden neben dem Quicksilver Laden ist, ist das wie voll okay, dann mag das wie für die jeweils funktionieren, aber so den einen Monobrand Store weit weg von allem, ist halt wie so, okay, jetzt kaufst du halt einfach den einen, aber Rip Curl musste ja offensichtlich den Rip Curl Schuh verkaufen, also obwohl der Excel Reef Booty wahrscheinlich auch cool ist. Und das hat wie so, und das, ich glaube, deshalb funktioniert es für uns oder für die Leute, die zu uns kommen. Also wir kuratieren wie unser Sortiment, wir nehmen, was passt, was wir selber wie einkaufen würden. Leider gibt es nicht den einen besten Wettsuit. Also es kann wirklich sein, dass einem der Quicksilver besser passt als der Billabong oder umgekehrt. Also, aber wir kaufen so die Modelle, die wir denken, okay, das sind wir innerhalb der Range sinnvoll, auch preis-leistungsmäßig. Also wir segmentieren unser Sortiment, so die Einsteiger, normal, stretch, warm. Also wir kuratieren halt wie so, Internet ist grandios, gibt 1 Million Anzüge, kauft den richtigen, ist mega eine schwierige Aufgabe. Und wir machen nichts anderes als das. Und deshalb kommen die Leute relativ effizient auch bei uns Anzüge kaufen, weil wir haben uns wie das schon überlegt, wir haben die schlechten wegsortiert. Also deshalb funktioniert so Zeugs eigentlich relativ gut.
Ja, naja, super spannend und ja auch ein super guter Punkt, dass das halt in so einer Stadt wie Zürich dann halt funktioniert, wo einfach die zwangsläufig ja auch die Szene zusammenkommt als größte Stadt, ne? Ist ähnlich wie in Köln bei Fritboards, ist halt auch, das könnte vielleicht noch irgendwie in Berlin funktionieren oder vielleicht doch irgendwie in Hamburg, aber Köln hat schon irgendwie so die größte Szene mit München zusammen vielleicht noch, aber so ein Materialstore, der geht halt nur in so einer Stadt, ne? Ansonsten.
Ja, voll, also gibt schöne Städte in der Schweiz, aber halt wie so, es hilft, wenn 600.000 Leute in der gleichen Stadt wohnen, jetzt im Falle von Zürich, das gibt dir wie so ein bisschen, selbst wenn es nur jeden Tausendsten interessiert, sind es dann doch immer noch ein paar.
Ja, stimmt, ja.
Aber ihr macht bis heute nur Hardware oder kam dann irgendwann Klamotte und oder irgendwie Snowboard oder whatever dazu, wo es vielleicht das online auch gar nicht so gibt?
Unser Laden sieht ganzjährig gleich aus. Also wir haben keine Wintergeschichten. Also wir endlose Sommer. Irgendwo ist dann tatsächlich auch wirklich Sommer. Das heißt, unser Laden sieht eigentlich relativ gleich aus. Wir haben jetzt, wir hatten jetzt 10 Jahre den reinen Surfshop, also nur Hardware. Und dann irgendwann beim Vororderschreiben bei Boardriders, also Quick, Roxy, Billabong, es gab ein Ladengeschäft 100 Meter, 150 Meter von unserem Surfladen. Die waren aber nur Textil. Und wir haben immer so unsere Einkäufe ein bisschen koordiniert, dass wenn wir die technischen Boardshorts nehmen, dass sie die Badeshorts, also einfach, dass wir nicht das gleiche Sortiment haben. Es ging halt in Zürich mal klein, man kennt sich. Und dann irgendwann hieß es, sie hören auf mit dem Ladengeschäft. Und dann habe ich wie so einfach dumme Sprüche gemacht, wieso macht ihr es nicht weiter? Wir würden das ja eh machen. Also wäre wie schade, wenn es den nicht mehr gäbe. Eine Woche später kam so das Telefon, ja, willst du den Laden, also die Miete des Ladens übernehmen? Nächste Woche, keine Ahnung, können wir starten mit dem Ladengeschäft? Und das war aber wie halt ein Roxy Quicksilver Fashion Store. Und das war dort, zu dem Zeitpunkt habe ich Muli getroffen und ihm gesagt, schau mal, ich brauche kein Terminal, aber ich suche einen Mitarbeiter und einen Filialleiter für das eine Geschäft. Und dann haben wir den Laden übernommen und wir haben halt wie so, für die Leute war das ein Quicksilver-Laden, Quicksilver-Roxy-Laden. Und Roxy ist halt wie so im Fashion-Bereich sehr stark. Mhm. Und dann haben wir so das, weil wir hatten schon einen technischen Surfshop und dann haben wir so ihr Konzept weitergeführt, wahrscheinlich während 5 Jahren, um ihn dann in unseren größeren Job zu integrieren.
Ah, okay.
Deshalb haben wir, also wir haben so einen Teil Kleider, aber also bilden das nicht mal online ab. Also es ist jetzt nicht unser, also ich behaupte mal, wir haben die coolen Sachen der Brands, aber es ist
sehr selektiert dann.
Ja, und wir verkaufen wahrscheinlich wirklich mehr und lieber Wetsuits. Also es ist auch lustiger mit den Leuten. Die Leute kommen woher, gehen wohin, haben was erlebt. Also es sind immer spannende Gespräche. Du verkaufst einem eine Leash. Also da verquasselst du dich easy mal 40 Minuten.
Ja. Finde ich wieder parallel zu Fritz.
Ja, absolut, ja. Voll, habe ich auch gerade gedacht. Ja, der meinte auch so, ich habe auch keinen Bock, da nur Klamotten und Schuhe zu verkaufen, sondern ich will Surfbretter verkaufen und
absolut,
so mache ich
ja.
Und das funktioniert.
Ich glaube, keiner von uns, also ich spreche wie für alle Surfshops wahrscheinlich, keiner von uns würde es machen, wenn also ich würde es nicht direkt in H&M arbeiten gehen wollen. Also weil die Leute, die in Surfshops kommen, die Kunden oder einfach die Besucher, alle sind gereist, alle sind ein bisschen weltoffen, haben Sachen gesehen. Also es sind halt wie immer spannende Leute und Geschichte. Es macht wie das Klientel ist mega angenehm. Ja. Also du kannst nicht engstirnig durch die Welt gehen und also spätestens in Mexiko, wenn du am Strand pennen musst und du kannst keine Rezeption, eine Reklamationsmail schicken, dann wirst du ein bisschen geerdet.
Ja, das ist auch witzig damit, genau wie bei Fritz bestätigst du damit auch meine Aussage, dass einfach so ein Surfshop auch ein totaler Szenetreff ist, ne? Und dass sich da halt wirklich auch Surfer, Surferinnen untereinander treffen und quatschen und bei euch, du meinst auch bei euch gibt es auch einen Kaffee und man kann einfach da auch Stunden verbringen und quasseln und dann nimmt man halt irgendwas mit, so ungefähr, ne?
Ja, jawohl. Also fairerweise, wir betreiben nicht mal einen Kaffee, wir verschenken einfach Kaffee, weil wir selber gern Kaffee haben.
Ja, also, bis bei Fritz auch. Ich glaube, da gibt es den auch gar nicht zu verkaufen, sondern
er ist dabei. Also, ja, es gibt andere Konzepte, die haben so halb Kaffee, halb, also es gibt auch also einen coolen Job in Zürich, den Deus Ex Machina, der ist so halb Bar, halb Fashion Store. Also wie ein cooles Konzept. Aber da kannst du Bier zapfen lassen und kaufen. Also wir sind wie schon mehr Fachhandel oder mehr Selbstschau, aber also wir haben immer Zeit zu schnacken.
Ja, ist ja auch wie das Santo Loco in München zum Beispiel. Das ist ja auch ein Drittel Fashion, ein Drittel Café und ein Drittel Board Store. Das klar, sind total verschiedene Konzepte. Wobei ich es da als Arbeiter mir stressig vorstelle, irgendwie, wenn man da irgendwie so in ganz verschiedene Welten tauchen muss. Ich finde irgendwie, so wie bei euch, das so als auf eins spezialisiert, würde ich mich, glaube ich, als Kunde auch ein bisschen wohler fühlen.
Aus irgendeinem Grund. Also fairerweise, wir kennen ja auch das Zeugs, was wir verkaufen. Ich glaube, das gibt den Leuten auch die Sicherheit, dass wir, also wir wissen, was wir tun. Also das ist halt wie so. Ich glaube, deshalb funktioniert jetzt der Blue Tomato, also ich will nicht gegen den Blue Tomato bashen, aber die haben im Winter Snowboards, im Sommer Skis, im Frühling Zelte und keine Ahnung, also es ist halt ihr Sortiment oder Decathlon ist halt wie so brutal breit.
Also
komplett andere Geschichte.
Kleine witzige Side-Story, ich musste mal bei einem Blue Tomato Store einen Kunden beraten bezüglich Skateboards, weil ich gerade dort war, mir ein neues Deck zu kaufen und kein Verkäufer da war, der Ahnung hatte von Skateboards. Und also also ich glaube, Blue Tomato kann man so ganz leicht bashen, weil die
Freiheit nehme ich mir. Also wie der Typ vom Mediamarkt, der verkauft am Morgen eine Fritteuse, am Nachmittag eine Playstation und dann später eine Garmin-Smartwatch. Es ist halt wie so, boah.
Stimmt, da kann man eigentlich kaum Fachmann in irgendwas sein, ne, wenn es einfach so viel unterschiedliches Kram gibt. Ja, das ist logisch, ja. Aber vielleicht so zu den unterschiedlichen Shops auch so auf die Schweiz gesamt gesehen, komme ich jetzt auch drauf, weil tatsächlich auch Fritz meinte bei uns, dass so die Surfshops in Deutschland untereinander auch alle so ein bisschen so irgendwie am Netzwerken sind und schon so befreundet sind. Wie sieht das in der Schweiz aus? Seid ihr da auch so ein bisschen eine Family?
Ja, voll. Also wir sitzen am Ende alle im gleichen Boot. Das ist wie so, also wir haben, also jetzt bei uns geht es wieder, also wir, uns verbindet die gemeinsame Leidenschaft, die Freude am Wellenreiten. Also letzten Endes, zwischendurch gehen wir arbeiten. Also ich glaube, es ist halt wie so, das geht allen gleich. Also wir haben wie mega enge Beziehungen, zum Beispiel mit Cloud9 von Winterthur, die machen, also wir kaufen von denen Sachen, nein, sie machen den Vertrieb von Rip Curl und FCS zum Beispiel. Also gleichzeitig vertreiben wir wie Nordcore Slice und verkaufen es ihnen. Also es ist halt wie so, am Ende sind wir wirklich so ein bisschen im gleichen Boot. Und ich glaube, es hat jeder so ein bisschen eine Nische. Also wir sind wahrscheinlich, also der Visitor wäre wie so der nächste Surfshop lokal gelegen. Die Läden unterscheiden sich aber schon sehr, sehr massiv. Mhm. Also wir sind wahrscheinlich wie so, keine Ahnung, so wie ein Surfshop früher war. Weißt du, wie so, wir haben Schubladen mit Sachen drin, die eigentlich niemanden interessieren, bis der kommt, der die NSB-Tuttlebox braucht.
Ja, geil.
Also deshalb, ich glaube, also jeder hat so, aber das ergibt sich dann wie organisch. Also wir waren halt wie so sehr, sehr auf Surfen, wenig Kleider, wenig ringsherum.
Jetzt wäre es spannend, ob ihr Zubehör für Benny sein komisches Finnsystem hättet. Benny, was ist das für ein komisches Finnsystem?
Lockbox.
Ja, kenne ich. Ja, nein.
Das hat man mir in England verkauft, als ich da beim Shaper in Padstow ein Brett gekauft habe, das ich vorher probiert hatte von einem anderen Hostelmanager da. Und dann dieses Lockbox-System, das eigentlich funktioniert, aber ich musste die echt bestellen, als ich da mal irgendwie in Marokko welche verloren habe. Und dann habe ich in Marokko auch keine bekommen.
Ja, gibt es halt leider. Also jetzt hat sich aber ein bisschen beruhigt. Also die Finanzsysteme haben sich so, also jetzt ist so Future oder FCS ist halt wie, ich glaube, jetzt kommst du nicht mehr umhin, alles andere wird so ein bisschen weggedrängt.
Mm, okay.
Gott sei Dank.
Ja, das war ganz gut, ja. Ja, Community und Szene im Surfen, wie ich finde, wirklich ein wichtiger Bereich, den man als Surfshop auf jeden Fall mitdenken sollte, was auch in den allermeisten geschieht. Aber auch als Surf-Podcast kann man das sehr gut mitdenken. So haben wir nämlich mittlerweile auch unsere eigene kleine Community aufgebaut. Und am übernächsten Wochenende, vom 10. bis 12. startet auch endlich unser erstes gemeinsames Event, unser Landlocked Surf Camp im Raum Hannover am Steinhuder Meer. An dieser Stelle möchte ich dich einfach nochmal einladen, gerne dahin mitzukommen. Hauptziel des Ganzen ist einfach eine gute Zeit zusammen haben, sich vernetzen, quatschen. Dazu haben wir aber auch so einige Programmpunkte dabei, wie Surf-Fitness, Balance-Board-Training, eine Lesung von Andreas Brent aus den Borderline-Romanen, Surf-Yoga und nicht zuletzt Kinderbetreuung bzw. Kinderbespaßung im surferischen Bereich von Sebastian und mir. Genauere Infos findest du in der vorangegangenen Folge Meilensteine, in der berichte ich Fabi genauer über das, was wir denn eigentlich planen. Oder schau einfach in unserer Community vorbei. Dafür brauchen wir, da wir derzeit noch eine WhatsApp-Community sind, deine Handynummer. Fühl dich herzlichst eingeladen. Die Community soll den Zweck haben, einmal euch alle da untereinander zu vernetzen, sodass man einfach gemeinsam coole Aktionen startet. Darüber hinaus ist es aber auch immer möglich, hier im Podcast ein Stück weit mitzuwirken. So stelle ich immer mal zukünftige Podcast-Themen hier in die Gruppe und freue mich immer, wenn ein paar HörerInnen Fragen dazukommen. Außerdem gibt es von Zeit zu Zeit Gewinnspiele und vieles mehr. Ich bin gespannt, was sich da weiterentwickeln wird und freue mich auf dich als weiteres Mitglied. Wenn man sich mit der Surfszene beschäftigt, lernt man auf jeden Fall auch immer interessante und kreative Menschen kennen. Einer davon ist auf jeden Fall Markus von Freaks of Fashion, der auch diese Woche wieder für das Titelbild dieser Folge verantwortlich ist. Schaut doch gerne mal bei freaksoffashion.com oder dem Instagram-Account vorbei, das lohnt sich immer, findest du in den Shownotes verlinkt. Und damit geht es auch schon weiter.
Werbung Ende.
Ja, geil, voll spannend auf jeden Fall. Vielleicht noch so in dem Zusammenhang, den Urban Surf, da steckt ihr als Shop auch direkt mit, als Betreiber drin, oder? Habe ich das richtig
gesehen? Ja, wir sind, also bei uns ging es, ich glaube, die erste Citywave war in München, am Flughafen jeweils so phasenweise. Ich glaube, über 3 Monate im Sommer war dort eine Citywave. Und dann gab es in der Schweiz gab's die Gigawelle. Aber das war wahrscheinlich vor 12 Jahren oder so. Und da hat Swisscom ist quasi wie die Telekom der Schweiz, also die Deutsche Telekom der Schweiz, also der größte Mobilfunkanbieter oder den Internetanbieter. Und die haben wie so über die Wortspielerei Gigawelle, Giganetz, Gigabyte, keine Ahnung. Also mega cool, dass sie das gemacht haben. Die haben wie die Citywave, das lief damals unter, das ist eine mobile Surfanlage.
Die haben hatten die wir Citywave sogar hier im Podcast schon mal angeschnitten mit dem Luca, der hat dort gearbeitet.
Ja, genau. Also insofern mobil, dass nichts zementiert wurde, aber das war wie so mit 10 Leuten, 10 Tage Sachen auseinander, flexen, schrauben, bohren, schneiden, hämmern. Also die war alles andere als mobil. Das ist 1 Million Liter Wasser. Sie bauten ein Becken drunter. Also es war möglich, das Ding wieder abzubauen. Und die haben dann tatsächlich während, einmal war es an der BEA, das ist eine Schweizer Ausstellung, haben sie wie so stationär für 2 Wochen aufgebaut. Und dann haben sie die Welle tatsächlich durch die Schweiz transportiert. Also an 5, also es war wie Zürich, Basel, Bern, Martigny und Lausanne, glaube ich, haben sie die Welle wie zusammengebaut irgendwo, 10 Tage betrieben, dann wieder abgebaut, irgendwo hingekarrt, wieder aufgebaut, 10 Tage betrieben, wieder ab. Also es war wie so logistisch komplett Banane. und wir waren aber dort schon mit, als Aussteller mit dabei. Das war wie so ein Wanderzirkus, der von Stadt zu Stadt zog. Und wir hatten dort in einem, keine Ahnung, 20-Fuß-Container, hatten wir so einen kleinen Laden, sind dann wie mitgetingelt mit der ganzen Tour. Und das war wie noch lustig, weil also man wusste eigentlich gar nicht, welche Surfboards da funktionieren. Also es gab das Equipment ja gar nicht dafür. Und wir haben gemerkt, die mehr Surfboards, die gehen uns alle kaputt. Und wir mussten wie den Leuten irgendwelche Boards organisieren, damit jemand auf der Welle surfen kann. Also wenn dann die Leute mit ihrem Funboard kommen, mit den eigenen Boards, wird es dann plötzlich sehr dünn oder die Welle ist nicht dafür konzipiert. Und das war ein lustiges Learning. Und da sind wir seither schon eigentlich seit Anfang an dabei. Und dann gab es wie so einen fließenden Übergang von der Citywave, also von der Gigawelle, von der Tournee. Dann war es in Winterthur ein halbes Jahr stationär, dann in Zürich an Zürichfest und dann bis es dann im Geiroldsgarten dort, wo sie jetzt steht. Wir sind einfach immer mitgezogen, wo das war. Also das war wie so traditionsbedingt, dass wir eh dort mit an Bord sind. Mhm. Und wir haben relativ früh, wahrscheinlich als Erste in Europa, wie so Boards für die Welle gemacht, weil wir gewusst haben, es wie das Aloha Magic Mushroom war zum Beispiel, beispielsweise ein Board, das funktioniert hat.
Deswegen auch die ganzen Zemente-Boards dort, weil ihr Zemente vertreibt.
Ja, genau, also die machen halt wie so seit jeher Boards für die Welle, also bevor es die Welle in der Schweiz gab, haben wir schon begonnen, so wie Boards für diese Welle zu machen. Und dann also auch die Geschichte von ein Grommet Shortboard funktioniert zwar rein vom Surf, aber das hält dir keine Session. Einfach weil das Ding fällt komplett auseinander. Und auch das war wie so ein Learning. Wir mussten wie so irgendwie Lösungen finden für Probleme, die es halt, wenn du in einem Becken surfst und jedes Mal wie angespült wirst. Also die Beanspruchung des Materials ist schon viel höher als jetzt beim Meersurfen. Also wenn das dein normaler wie so Finish-Move wäre im Meer, dass es dich wie auf den trockenen Strand klatscht und du wirst wie angespült und dann stehst du auf und gehst wieder raus. Also wenn du das wie 24 Mal machst pro halbe Stunde, also ich glaube, die Leute würden applaudieren für dein Durchhaltewillen.
So habe ich Flusssurfen auch noch nicht betrachtet.
Der Ausstieg ist immer sehr schwierig, elegant aus der Nummer zu kommen.
Ja, das stimmt allerdings. Hatte ich in ein paar Folgen hier vorher auch erzählt, weil ich in der Flusswelle in der Slowakei da war bei Bratislava. Ah, ja. Und da fand ich den Ausstieg ungefähr unmöglich. Da, ich glaube, so dumm habe ich noch nie bei einem Ausstieg ausgesehen.
Ja, voll. Also das Board hinter dir klatscht auch irgendwo hin. Also ja, deshalb macht es wie Sinn, dass wir von Anfang an dort dabei sind oder gewesen waren. Und das andere, es gibt noch die Oana-Welle in Luzern. In der Mall of Switzerland, dort sind wir auch seit Anfang an dabei. Also wir haben dort extra mal einen Surfshop betrieben in der Mall. Ein Jahr bevor die Welle kam, war mega lustig. wir haben Surfboards verkauft in der Mall. Also das ist wie so hart auf dem Land. weil ursprünglich war es Jochen Schweizer, der die Welle dort wie betreiben wollte, der hat sich dann wie zurückgezogen und dann ist wie das Ganze verzögert. Ich glaube, es gab auch wo sie es in München gebaut haben, haben sie wie gemerkt in der Jochen-Schweizer-Arena, wie das Becken verliert Wasser, das Ding ist gar nicht für den Dauerbetrieb. Und dann haben sie diesen Baustopp in der Mall of Switzerland wie ausgelöst. Und wir waren dort mit einem Surfshop und Boards für die Welle, die es nicht gab.
Bestimmt sehr gut funktioniert.
Absolut, habe ich genau in den Luzernen erklärt. Da kommt was.
Ja. Irgendwann.
Irgendwann.
Ja, genau. Sehr schön, ja. Ja, vielleicht so zum Abschluss hätte ich noch, habe ich noch mal so ein bisschen klischee-mäßig. Ich sag mal, in Deutschland gelten die Schweizer schon sehr als sehr kaufkräftig und auch, dass sie sehr gerne sehr viel teures Material für ihre Sportart haben. Was würdest du sagen, wie viele Surfbretter hat jeder Schweizer Surfende denn so zu Hause?
Lustigerweise, ich glaube nicht mal, dass ich glaube, der Unterschied ist, und also wir jetzt die das schon länger auch machen, ist, deshalb haben wir auch das Reisebüro mittlerweile gegründet. Das Ziel ist, möglichst weit weg von den Leuten zu sein. Also wenn du jetzt so deine ersten 10 Jahre gesurft bist, also nichts gegen Peniche, mega schön, Bali, mega schön, Tagasut, auch schön. Arrogan Bay, auch schön, aber alles gewesen vor 20 Jahren. Wenn du jetzt gehst, versuchst du halt wie so, ja, nach Marokko, aber dann mit einem 4x4 in die Wüste Richtung Sahara. Wenn du in die Kanaren fliegst, voll geil, aber dann mit einem Katamaran irgendwo hin, wo du mit dem Auto nicht hinkommst. Es ist halt alles so, keine Ahnung, Marokko, ja, ist cool, aber es gibt dann plötzlich noch andere Länder, die wahrscheinlich nicht so sehr bereist sind, wo du kein Surfboard mieten oder kaufen kannst. Also, und deshalb, ich glaube, manchmal bist du halt wie gezwungen, mehr, also das Equipment dafür für den Move zu machen, dass du weit weg von dem nächsten Surfshop bist, musst halt wie dein Equipment mitbringen. Ist wahrscheinlich, die Reise ist wahrscheinlich nicht die günstigere als der Direktflug, weil so direkt nach Bali, voll easy, A-Reise geht geschmeidig, jemand holt dich am Flughafen ab, bringt dich in ein Hostel. Aber da sind die anderen halt auch schon. Und wenn du dann plötzlich nach Rote fährst, ist dann plötzlich, okay, da sind es weniger. In Nias ist die Anreise einen Tag länger, aber plötzlich gibt es keinen Surfshop mehr. Und dann macht es wie Sinn, dein Material mitzunehmen. Also ich glaube, die Schweizer kaufen schon viel und gern. Es macht aber manchmal durchaus, also wenn du nach Angola fährst und du hast kein Surfboard mitgenommen, dann ist es wie einfach mega schade für deinen Surftrip.
Und Schweizer müssen halt zwangsweise reisen, um zu surfen, weil die Schweiz halt gar kein Meer hat. Wir haben ja zumindest nur die Nord- und die Ostsee.
Ja, und wenn du dann irgendwo hinfliegst, im besten Fall wirklich nicht dorthin, wo die anderen schon sind. Es hilft, wir sind wahrscheinlich nicht die besten Surfer auf dem Planet. Das heißt, wenn ich wohin gehe, wo schon 20 Portugiesen sitzen, die Chance ist recht groß, dass die wahrscheinlich alle 20 besser surfen als ich. Dann gucke ich mehr denen beim Surfen zu, als dass ich jemals eine Wellen kriegen würde. Also lieber fahre ich dann wie so ein bisschen weg von denen.
Das ist geil. Das beschreibt dann wirklich die Szene in der Schweiz auch echt, echt gut und erklärt viel. Ne? Auch, dass man einfach überall, wo man hinkommt, auf jeden Fall auch irgendwo mindestens eine Schweizerin trifft, sage ich mal. Ne? Aber wirklich, ja, das ist voll nachvollziehbar. Und meine dann halt auch gerade mit dem Einkommen, dass man vor Ort in anderen Ländern vielleicht dann auch noch gut ein Auskommen hat, ne? Das macht voll viel Sinn.
Es gibt definitiv fantastisch gute Schweizer Surfer auch, aber die sind alle im Ausland aufgewachsen.
Also wie in Deutschland dann. Ne?
Also es ist in Deutschland gibt sicher, also wenn jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich wird sich irgendwann mal ein Schweizer für irgendetwas qualifizieren, aber das machst du nicht von Zürich weg. Also ist halt wie so. Wir schimpfen uns immer so, also wenn ich sage, ich fahre Ski als Schweizer, dann mache ich das wie so 2 Wochen im Jahr. Und ich bin ein guter Skifahrer, deswegen. Und beim Surfen bin ich bin überhaupt nicht am Surfen, verglichen mit der Australier hat 2 Stunden Surfunterricht als Sportfach. Also wie so, der hat einen komplett anderen Zugang zu so Geschichten. Das ist ja voll okay, aber also ich surfe wegen dem nicht weniger gerne.
Das stimmt.
Ja, klasse, Mensch. Da haben wir viel erfahren, finde ich. Einmal über den Surfshop in der Schweiz und vor allen Dingen auch noch jetzt über die Surfszene vor Ort. Yes. Finde ich super, sehr gelungen.
Ja, danke schön. Also, Gebt die Credits weiter, die Leute sind lustig.
Ja, ja, ich kann auch immer nur sagen, dass, also wenn ich Schweizer treffe, mit denen verstehe ich mich immer gut. Das sind meistens gemütliche Zeitgenossen,
Eidgenossen. Oh, wir sind in der Regel freundlich.
Genau, ja. In dem Sinne, ey, Roman, danke für die Info. Fabi, wenn du nicht noch irgendwie Sonderfragen hast, dann...
Ich bin glücklich. Ich muss demnächst unbedingt mal vorbeikommen. Ich bin demnächst tatsächlich oder demnächst in einem Monat mal wieder in der Schweiz bei Mias Mutter. Da werde ich auf jeden Fall mal jetzt
unbedingt.
Jetzt muss ich einen Abstecher machen und komm vorbei.
Komm vorbei auf Kaffee. Ja. Vorsicht, am Samstag nach 4 trinken wir Bier.
Das finde ich besser. Da komme ich Samstag nach 4.
Sehr gut.
Das klingt perfekt. Gut. Ich versuche auch zu kommen, aber wird schwer bei mir.
Ja, ja. Ja, vielleicht mal.
Aber wenn ich mal wieder in die Schweiz komme, ich habe gerade auch gesehen, heute hat ein Kumpel von mir Geburtstag, mit dem ich in Neuseeland früher unterwegs war, also ein Deutscher, der mittlerweile in der Schweiz lebt. Und den habe ich auch seit langem nicht gesehen und er antwortet auch nicht mehr auf meine Nachrichten. Wenn ich mal wieder in Zürich bin, dann suche ich ihn einfach auf und wir unbedingt kommen bei dir vorbei zum Bier trinken.
Ja, wir kennen den bestimmt, wenn er surft.
Er surft nicht wirklich. Ist eher so Kletterer und Surfen. Ich habe ihn mal mitgenommen. Ich habe ihm mal in Marokko ein paar Surf-Lessons gegeben. Ja. Aber danach hat er, glaube ich, nicht weiter groß weitergemacht.
Ja, der Einstieg ist harzig.
Genau so sieht es aus, ja.
Also die ersten 12, 30 Jahre.
Aber dann wird's easy, naja.
Genau.
Wenn man erstmal an die 50 geht, dann wird das leichter.
Ja, vor allem mit den Mittlings kommt es schon gut.
Spätestens, wenn man das Longboard für sich entdeckt. Wenn man in dem Alter ist, dann geht der Progress schnell.
Genau.
Ja, super. In dem Sinne, danke dir und
danke
bis
euch.
Bald mal hoffentlich.
Ah, jawohl. Noch schönen Tag und bis dann.
Danke dir für deine Zeit auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ach ja, Slater, das waren ja wieder nette Storys heute. Du, ich muss an den Shop in der Mall of Switzerland in Luzern denken. Keine Welle da, nichts zu surfen, aber eine Surfshop über ein Jahr, wo ein Haufen Bretter stehen. Das muss lustig gewesen sein.
Ja, Kelly, ich weiß gar nicht, was daran so witzig ist. Wenn ich da reingekommen wäre, ich hätte sofort 3 Bretter mitgenommen. Wie geil, du kommst in so ein langweiliges Einkaufszentrum. Auf einmal ist da ein handfester Surfshop. Das ist mein Traum. Das ist so wie die Oase in der Wüste, wenn du fast dehydriert bist.
Oh ja, Slater, ich glaube, du wärst wahrscheinlich der beste Kunde gewesen, das ganze Jahr über. Kann ich mir super gut vorstellen. Aber ob das andere auch so mitmachen, naja. Wie auch immer, na dann mal los, Slater. Präsentiere uns mal dein neu erworbenes asymmetrisches Surfboard, das du von Fabi über Time Machine gekauft hast. Die Welle scheppert schon ordentlich, dein Slot, ich drängel heute mal nicht vor, versprochen.
Och, sehr herzallerliebst, Kelly, dass ich mal erst darf. Alles klar, dann los geht's. Yeah! Wuhu! Das Board rockt, ey, krass! Ganz neues Feeling! Yeah!
Warum muss der Typ immer so schrecklich schreien beim Surfen?
Yeah!
Ne?
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.